Literatur.
Literradio. Literradio live von der Leipziger Buchmesse 12. bis 15. März 2015.
Herzlich willkommen bei Literradio am Stand der IG Autorinnen und Autoren bei der Buchmesse in Leipzig 2015. Ich begrüße nun Jürgen Bauer mit seinem Roman Was wir fürchten, erschienen im Septime Verlag in Wien. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben bis jetzt Theaterstücke, Sachbücher, journalistische und auch wissenschaftliche Texte veröffentlicht. Sie betreiben das Schreiben also auf sehr vielen Ebenen. An Romanen gibt es bis jetzt zwei. Der erste heißt Das Fenster zur Welt und nun haben Sie eben den zweiten veröffentlicht, Was wir fürchten. Darin lernen wir Georg kennen, einen Mann von seiner Kindheit bis circa zu seinem 40. Lebensjahr und auch seinen ständigen Begleiter und das ist die Angst. Sie behandeln also das Thema Paranoia. Auf welche Art und Weise wollten Sie dieses darstellen?
Ich wollte keinen medizinischen Fall behandeln. Es ging mir um eine Situation, die, glaube ich, jeder kennt. Eine Situation, wo man sich denkt, das Leben könnte gut laufen, alles, was ich geplant habe, könnte funktionieren, wenn da nicht die anderen Leute wären, die reinfunken und die selber Ideen haben, was zu funktionieren hat und was nicht zu funktionieren haben und die Einfluss auf einen selbst nehmen. Und dieses Gefühl, dass einem die Kontrolle über das eigene Leben entgleitet und die Kontrolle über das, was man gerne machen möchte und was man plant, glaube ich, führt zu Angst. Angst basiert auf Kontrollverlust und ich wollte diese Angst auf die Spitze treiben, indem es eine Figur gibt, die tatsächlich Angst hat, von allen verfolgt, von allen betrogen, von allen belogen zu werden und dann die Frage aufwerfen, was wäre, wenn dem vielleicht wirklich so ist.
Genau solche Situationen erfahren wir ja einige in diesem Roman. Es sind jeweils Schlüsselerlebnisse, die den Protagonisten verunsichern, aus der Bahn werfen. Es ist ein Unfall, der steht gleich am Beginn der Geschichte. Dann gab es aber auch schon in der Kindheit Erlebnisse mit dem Vater, mit seinen Kornkreisen, ein Todesfall, eine Nachbarin ist in einem Erdbeerfeld plötzlich nach verstorben. Oder auch durch den Verrat seines Freundes bei einem Sommercamp. Also es gibt einige Ereignisse, die ihn immer wieder irritieren. Was aber dann schon etwas eigentümlich ist, er bezieht diese Vorfälle immer auf sich selbst. Warum ist das so? Was geschieht da mit ihm?
Ich glaube, ich wollte diese Schlüsselmomente und ganz ausgewählte Momente aus diesem Leben nehmen und zeigen, wie er die betrachtet und das, was Sie meinen, das auf sich selbst beziehen, ist so eine Art und Weise, damit umzugehen, die aus der Angst resultiert. Also er glaubt, bei allem, was passiert, bei allem, was andere Personen machen, das hat irgendwie mit ihm zu tun und hat Einfluss auf ihn. Und ich glaube, das ist etwas, das ich persönlich ganz gut nachvollziehen kann und ich glaube, einige andere Menschen können das auch nachvollziehen, dass man Dinge in seiner Umwelt beobachtet, bei anderen Menschen beobachtet und sich nicht zuerst auf die Ebene begibt, dass man denkt, was heißt das für sie, sondern immer zuerst denkt, was heißt das für mich? Welchen Einfluss hat das auf mich, auf mein Leben? Wie verändert das jetzt mein Leben? Wie beeinflusst das den Weg, den ich gehen möchte? Und deswegen jeder Todesfall, mit dem er konfrontiert ist, jeder Betrug, der passiert, hat mit ihm und mit ihm ganz persönlich zu tun und mit dem, was sein Leben ausmacht. Und das war mir wichtig, der Roman ist ja auch aus der Ich-Perspektive erzählt, wirklich in seinem Kopf drinnen zu bleiben und immer zu schauen, was passiert mit ihm, was macht diese Angst mit ihm.
Er reflektiert ja auch immer sehr intensiv, was um ihn geschieht oder auch warum jetzt wieder diese Angst hervorbricht. Das wird eigentlich, wenn man zu lesen beginnt, gleich einmal klar. Und ich würde jetzt bitten, dass Sie uns das vielleicht auch ein bisschen auch präsentieren können.
Ich beginne dann mit der ersten Szene. Wir haben schon darüber gesprochen, einen Unfall. Und lese das erste Kapitel. Setzen Sie sich. Ich erzähle Ihnen jetzt meine Geschichte. Alles begann mit dem blutenden Mädchen, das am Naschmarkt zitternd in meine Arme fiel. Meine Frau meinte zwar bis zuletzt, sie habe schon davor Anzeichen eines Rückfalls bemerkt, doch das sollten sie ja nicht glauben. Die Mauerteile in unserer Wohnung, der Vorfall mit unserem Vermieter, das waren nur Warnschüsse gewesen, nicht mehr. Vollständig aus der Bahn geworfen hat mich erst das kleine Mädchen am Naschmarkt. Bis zu diesem Vorfall war ich gut darin, meiner Frau ein normaler Ehemann zu sein. Dazu musste ich lügen, musste mich selbst in zwei Personen teilen. Aber wenn ich dadurch mein Leben in gewohnten Bahnen weiterleben konnte, war es mir recht. Es ging mir damals schon über so lange Zeit gut wie nie zuvor in meinem Leben. Ich durfte nicht zulassen, dass dieser Zustand so schnell enden würde. Zumindest nicht, ohne alle Beweise zusammen zu haben. Und die würde ich erst einige Wochen später in Händen halten. Am Tag zuvor hatten wir meinen 33. Geburtstag gefeiert und obwohl ich früher nie gedacht hatte, dass ich je so alt werden würde, war ich doch zufrieden mit meinem Leben. In mir brodelte es zwar, aber das war ein Zustand, der mir seit Kindheit an vertraut war und mich nicht mehr überraschen konnte. Meine Frau bekam von all dem nichts mit und das war das Wichtigste. Ich dachte, das ist alles nur in deinem Kopf. Ich dachte, halt einfach den Mund und sei still. Alles, was in dieser Zeit passierte, fiel irgendwie an seinen richtigen Platz. Nicht aber der verletzte Körper in meinen Armen, mit dem alles von Neuem begann. An dieser Stelle muss ich wahrscheinlich von zwei Dingen erzählen. Von dem Vorfall am Naschmarkt und von der Angst, die von da an mein Leben erneut bestimmte. Es war ein Samstag. Wir hatten nach dem Aufstehen noch schnell einen Kaffee in der Küche getrunken, bevor ich mich auf den Weg zum Naschmarkt machte. Es war Sommer und brütend heiß, also hatte ich nur Jeans und ein weißes T-Shirt angezogen. In der Hand hielt ich eine Tasche für die Einkäufe, die mir meine Frau kurz zuvor in die Hand gedrückt hatte, als sie mich zum Abschied auf den Mund küsste. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich Silvia geküsst habe. Wirklich geküsst, nur aus Zuneigung und Liebe, ohne Hintergedanken, ohne den Kuss als Erpressung zu benutzen, als Absicherung oder gar als Druckmittel. Meine Frau war wunderschön an diesem Tag. Vielleicht wollte ich sie auch nur wunderschön finden, weil ich endlich wieder unbeschwert sein mochte. Unbeschwert und sicher. Ich erinnere mich heute noch gut an ihr Äußeres, obwohl das Bild des blutenden Mädchens so viel stärker ist. Die Gedanken an das Lächeln meiner Frau hat es trotzdem nicht völlig ausgelöscht. Doch ausgerechnet an den Ausdruck in ihren Augen an diesem einen Morgen kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht, weil ich schon damals den Hauch einer Lüge in ihrem Blick zu erahnen meinte. Dabei habe ich meine Frau damals noch geliebt. Ganz ohne Zweifel. Ganz ohne den Zweifel anderer Gefühle. Ich liebte sie an diesem Morgen endlich wieder, fühlte erneut jenes Gefühl in mir, das ich schon Jahre zuvor bei dem Vorfall mit dem Messer in unserer Küche gefühlt hatte. Deswegen erinnere ich mich noch so gut. Deswegen hat sich das Bild des Abschiedes so sehr in mein Gedächtnis eingeprägt. Einige Minuten später tauchte ich in das Gewühl des Naschmarkts ein. Die Hitze, die in den engen Gassen noch unerträglicher war, sorgte dafür, dass die Gerüche aggressiver als sonst in meine Nase drangen. Vor allem der Gestank des rohen Fleisches war ekelerregend. Obwohl ich zunächst die Luft anhielt, vermischten sich die Fleischgerüche in meiner Nase mit den Ausdünstungen der Menschenmassen. Ich erzähle das so detailliert, weil sie mir sonst nicht glauben, dass es mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gut ging, dass ich meine Krankheit endlich hinter mir gelassen hatte. Sie wissen ja selbst, wie sehr ich mich vor Menschenmassen fürchte, wie schnell ich in überfüllten Räumen Panikanfälle bekomme, die meinen Hals zuschnüren und mich zu Boden drücken. In anderen Zeiten hätte ich es an einem Samstagvormittag nicht einmal in die Nähe des Naschmarktes geschafft. Ich wäre in Schweiß ausgebrochen, hätte das Pochen meines Herzens bis in meine Fingerspitzen gefühlt, hätte auf das vertraute Gefühl gewartet, langsam immer kleiner und kleiner zu werden, schließlich ganz zu verschwinden, von den Menschen um mich nicht mehr wahrgenommen zu werden, nicht mehr ich zu sein, nichts zu sein. Doch nicht dieses Mal. Mein Abstieg stand damals erst bevor. Ich dachte an die Worte meiner Mutter. Ich mache mir Sorgen um dich, wir brauchen einen Arzt. Sie hatte doch Unrecht behalten. Es hatte lange gedauert, aber jetzt konnte ich ihr endlich zeigen, dass ich anders war als mein Vater, dass ich mich geändert hatte. Als ich meine Einkäufe endlich verstaut hatte, war ich bereits auf dem Rückweg, als der Unfall mit dem kleinen Mädchen passierte. Ich lief zwischen zwei Ständen hindurch zur Straße. Ich hörte nicht auf meine Angst, ich lief einfach los. Ich wollte zurück zu Silvia, ich wollte unsere verletzte Wohnung nicht zu lange aus den Augen lassen. Ich wollte die Löcher in der Wand weiter beobachten. Ich sah das Auto nicht kommen, das können Sie mir glauben. Ich höre noch das langgezogene Hupen, das Abwürgen des Motors und dann den Schrei des Kindes. Diese drei Geräusche haben sich über die Jahre, die seither vergangen sind, in ein Musikstück des Horrors verwandelt. Doch irgendetwas stimmt an dieser Erinnerung nicht. Die Geräusche brechen an dieser Stelle plötzlich ab und die Bilder laufen stumm weiter. Das blutende Bein des Mädchens, die klaren Tränen auf ihren Wangen und überall verstreut meine Einkäufe. Und dann, etwas später, die leicht getönte Scheibe des Autos, durch die man nur schwer ins Wageninnere sehen konnte. Was zuvor geschehen war, erzählte mir die Polizei erst einige Zeit später. Angeblich war das Auto auf mich zugerast, ohne dass ich es bemerkt hatte. Das kleine Mädchen hatte mich warnen wollen, sich von der Hand seiner Mutter losgerissen und einen Schritt nach vorne getan. Einen winzigen Schritt, der trotzdem ausreichte. Ich hatte sie noch rechtzeitig gesehen und war auf sie zugelaufen, aber an all das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich muss sie wohl tatsächlich gerettet haben. Bis heute jedoch verstehe ich an dieser Version eines nicht. Wenn ich noch genug Zeit gehabt hatte, sie von der Mitte der Straße wegzureißen, dann war ich nicht wirklich in Gefahr gewesen. Dann wäre das Auto auch bei voller Geschwindigkeit an mir vorbeigerast. Aber wie hätte das kleine Mädchen das wissen sollen? Sie war ja kaum 6 Jahre alt. In dem Moment neben der Straße sah sie viel jünger aus, kleiner und zerbrechlicher. Wenn ich mir ihr Bild heute in Erinnerung rufe, fallen mir wieder genau 3 Dinge ein. Ihre kaminroten langen Haare, ihr hochgerutschter Rock und die zerrissene weiße Strumpfhose. Wissen Sie, was ich damals als erstes dachte? Wer zieht seinem Kind bei dieser Hitze eine so dicke Wollstrumpfhose an? Es hatte an diesem Tag fast 40 Grad, aber ihre Mutter musste ja trotzdem diese heiße Strumpfhose angezogen haben. Das ergab keinen Sinn, das würde niemand seinem Kind antun. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieser Gedanke mich noch immer so aufwühlt. Vielleicht, weil ich mir in derselben Sekunde die Frage stellte, wie alt mein Mädchen zu diesem Zeitpunkt geworden wäre. Ob sie ebenfalls zu retten gewesen wäre, wenn sie nur etwas länger durchgehalten hätte? Natürlich dachte ich an mein Kind, das ich hätte formen können, ganz allein nach meinen Vorstellungen. Und durch diesen Gedanken kam alles zu mir zurück. Meine Frau, ihre Freude über die Schwangerschaft, ihre Tränen im Krankenhaus und die endlosen Vorwürfe danach. Ich dachte, das ist alles nur in deinem Kopf, die Stimme meiner Frau. Ich dachte, was taugst du, wenn du nicht einmal das schaffst? Die Stimme meiner Mutter, begleitet vom Anspringen des Motors, vom Aufheulen des wegrasenden Autos. Alle Ermittlungen nach diesem Unfall führten zu nichts, trotz der vielen Zeugen. Ungeklärte Fahrerflucht. Doch ich begriff, das waren nur Ausreden, um die einfachste Erklärung glauben zu können. Ich bezweifelte sie von der ersten Sekunde an, schon deshalb, weil einfache Geschichten nie wahr sind. Als ich nämlich von dem kleinen Mädchen zum Auto aufsah, da bemerkte ich etwas, das mir sofort seltsam vorkam und das ich wahrscheinlich nicht hätte bemerken sollen. Die Scheiben waren zwar getönt, doch als der Wagen ganz knapp an unseren Körpern vorbeifuhr, da trafen die Sonnenstrahlen in einem Winkel auf das Glas, der es mir erlaubte, den Arm des Fahrers am Lenkrad für einige Sekunden ganz genau zu erkennen. Er hatte nur die linke Hand am Steuer, in der rechten hielt er einen Fotoapparat. Kein kleines Modell für den Urlaub, eine große, professionelle Kamera mit langem Objektiv. Sonst sah ich nichts. Doch wie ein Pfeil bohrte sich mein Blick in dieser kurzen Sekunde durch die Scheiben auf die Hände und impfte mir einen Zweifel an all den Worten ein, mit denen mich die Polizei später beruhigen wollte. Ich erinnerte mich an die Worte meines Vaters. Du bist ja paranoid, halt einfach den Mund und sei still. Ich dachte an meine Frau, das ist alles nur in deinem Kopf. Diese Worte hatte sie erst kurz zuvor zu mir gesagt, nach dem Fund der Mauerteile in unserer Wohnung, als erneut das vertraute Gefühl der Angst in mir aufgestiegen war. Erst jetzt traf mich die Kugel mit voller Wucht. Wegen der Kamera im Inneren des Autos und wegen der Worte des kleinen Mädchens, die mit weit aufgerissenen Augen zu mir hochsah. Das Auto wollte mich umbringen. Vermutlich hätte ich sie beruhigen sollen, als sie diesen seltsamen Satz zu mir sagte. Doch ihr Gesicht war mir zu vertraut. Der Ausdruck der nackten Panik in ihren riesig geweiteten Pupillen, ihr aufgerissener Mund. Von mir gab es nur Verständnis für ihre Angst, Spiegelung ihrer Gefühle. Ja, murmelte ich ihr ins Ohr einige Male. Ja, ja, ja. Ich verstand nicht, was die Kamera zu bedeuten hatte. In dem Moment auf der Straße, das zitternde Mädchen an meinen Körper gepresst, wusste ich nur, dass etwas nicht stimmte, dass nicht so war, wie es schien, dass ich mich hatte täuschen lassen, zur Ruhe zwingen, wo doch offenbar Schlimmes im Gange war. Und da bekam ich Angst. Da griffen die Gefühle des kleinen Mädchens auf mich über. Da spürte ich die bekannte Reaktion meines Körpers, das unregelmäßige Schlagen meines Herzens, das Engwerden meines Halses, den Schweiß auf meinem Rücken. Sofort, als ich nach Hause kam, wollte Silvia von mir wissen, wo ich so lange geblieben war. Ob mir etwas zugestoßen sei. Also nahm ich die Hand meiner Frau, zog sie in unser Badezimmer, drehte die Dusche auf und begann sie auszuziehen. Zuerst begriff Silvia nicht, was ich von ihr wollte, doch dann sah ich die Tränen in den Augen. Gemeinsam stiegen wir unter die Dusche und unter dem Wasserstrahl, der unsere Stimmen verschluckte, begann ich schließlich zu erzählen. Alles begann mit dem blutenden Mädchen, das am Naschmarkt zitternd in meine Arme fiel. Mit dem Blick, den es auslöste, mit dem Ausdruck in ihrem Gesicht und den angsterfüllten Worten, das Auto wollte mich umbringen. Das kleine Mädchen hatte recht gehabt. Sie hatte recht gehabt, das Schlimmste zu glauben. Im Gesicht meiner Frau vermischten sich Tränen mit den Wassertropfen, die über ihren Kopf nach unten liefen, auf die Narben an der Innenseite ihrer Schenkel zu. mach das nicht kaputt, mach uns nicht kaputt, das ist alles nur in deinem Kopf, bleib bei mir, bleib hier. Doch ich war längst woanders. Einige Tage danach stand Simon im Wohnzimmer. Jener Simon, der mich zuvor so oft verraten und wieder gerettet hatte, dessen Mutter ich hatte sterben sehen. Was hat der ausgerechnet Simon mit der ganzen Geschichte zu tun? Warum sollte ich mit ihm sprechen? Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sagte er schließlich, aber ich konnte ihm nicht glauben. Er sprach ganz ruhig mit mir. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte ich längst die Telefonkabel herausgerissen und meinen Stuhl so ans Fenster gerückt, dass ich freie Sicht auf die Straße vor unserem Haus hatte, wo ich hin und wieder das Auto zu erkennen meinte, es aber nie rechtzeitig vor die Tür schaffte, um an die Scheibe zu klopfen, die Motorhaube zu zertrümmern, wie nach dem Tod meines Vaters. Ich dachte, zu Hause ist alles voller Gift. Die Worte meines Vaters. Ich dachte, wenn du wirst wie dein Vater, bringe ich mich um. Die Worte meiner Mutter. Noch spürte ich die Ruhe in unserer Wohnung. Doch es war eine Ruhe, die von Silvia und Simon künstlich hergestellt wurde, um das Chaos und die Angst zu überdecken, die längst wieder hervorkroch. Noch hörte ich Simons Worte, lass dir helfen. Doch mir war nicht zu helfen. Ich hörte, du musst uns vertrauen. Doch an Vertrauen war längst nicht mehr zu denken.
Da sind jetzt schon einmal einige Personen zutage getreten, die im Leben von Georg stehen. Auch verschiedene Formen der Angst, wann sie sich entwickeln, wann sie auftreten. Dieser Georg tritt ja als Ich-Erzähler auf. Und was immer wieder zu bemerken ist, also es wird das Leben nach rückwärts aufgerollt und geht eben auch noch in ein paar Jahre weiter dann. Er versucht sich immer wieder Stabilität zu verschaffen. Das macht er als Kind schon einmal, wo er sich eine Medizinmappe zulegt. Na, die ist schon da, aber er vertieft sich in diese Medizinmappe. Er ahnt ja auch immer wieder mal Krankheit, Gift, Dreck. Also es sind ja alles Gefahren. Damit möchte er sich einmal ein bisschen absichern mit diesem Wissen. Seine Frau Silvia, davon erhofft er sich eben auch ein bisschen Sicherheit, aber auch im Elternhaus immer wieder. Und das sind eigentlich die Personen, die ihm sehr nahe stehen. Auch Simon, sein Jugendfreund, und deren Nähe sucht er immer wieder, oder sie gehen auf ihn zu oder wollen ihn eben begleiten. Es gelingt ihm aber trotzdem nicht, dieses Gefühl von Sicherheit aufzubauen.
Ja, ich glaube, dass er versucht, diese Sicherheit zu gewinnen, hat sehr viel mit sich selbst zu tun. Die versucht er aus sich selbst zu gewinnen. Also er vertraut auf diese Angst, die er hat, und auf diese Angst, die ihn ganz lange begleitet, weil das etwas ist, das er kennt, das er einschätzen kann, das ihm vertraut ist. Bei den Menschen, glaube ich, ist es ein zweischneidiges Schwert. Einerseits geben sie ihm Sicherheit, die Frau, die er dann findet, gibt ihm Stabilität, gibt ihm etwas Sicherheit. Andererseits sind immer wieder diese Menschen, die ihn umgeben, auch Auslöser seiner Paranoia und seiner Angst. Und es bleibt bis zum Ende unklar, also nicht bis ganz zum Ende, ganz am Ende ist es klar, was tatsächlich passiert ist, aber bis kurz vor Ende bleibt unklar, welche Rolle diese Figuren tatsächlich in seiner Paranoia spielen. Ob die begründet ist, ob die nicht begründet ist, ob die nur in seinem Kopf existiert. Und ich wollte dieses Vertrauen ein bisschen weiterspielen. Wir haben alle Menschen in unserem Leben, denen wir glauben, vertrauen zu können, seien es Eltern, seien es Partner, seien es Freunde. Was ist, wenn man denen nicht vertrauen kann und man weiß es nur nicht? Und Georg glaubt zu wissen, dass er ihnen nicht vertrauen kann, hat aber keine Beweise dafür und lebt dann in so einem seltsamen Zustand, dass er von diesen Menschen Sicherheit bekommt, aber sich nicht darauf verlassen möchte, dass das so ist und dass das alles stimmt, was er da glaubt und was man ihm vorspielt.
Man merkt ja auch, dass genau diese Personen, die Mutter, die Frau, auch ein bisschen Angst vor ihm haben oder Angst um ihn haben, und vor allem diese Phrasen, die er immer zu hören bekommt.
Na, es sind Phrasen und Sätze, die ihn beruhigen sollen. Einerseits, also die Frau, die sagt, das ist alles nur in deinem Kopf, das ist noch nicht so schlimm, und ich glaube, das kennt jeder, wenn man eine Situation hat, in der man fix überzeugt ist, die läuft schlecht, da funktioniert etwas nicht, und dann kommen Menschen, die sagen, das bildest du dir alles nur ein, das stimmt nicht, das ist alles nicht so schlimm, das ist alles ganz anders, dann verstärkt das diese Angst und diese Paranoia, die man ohnehin hat, ins Unermessliche. Also alles das, was man sagt, um jemanden zu beruhigen, löst eigentlich nur aus, dass derjenige noch mehr glaubt, was stimmt mit mir nicht, was stimmt mit der Welt nicht, mit den Menschen, wenn die Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Und andererseits sind das Sätze aus seiner Kindheit, die ihn sehr geprägt haben. Also es war eine Kindheit, die schon relativ instabil war im Elternhaus, wo die Mutter versucht schon so eine Stabilität herzustellen. Und die Sätze kommen einfach immer wieder. Also alles das, was man sich vorsagt, um Sicherheit, Geborgenheit durch Worte hervorzurufen, löst bei ihm das genaue Gegenteil aus. Und deswegen kommt das immer wieder und erinnert er sich in unterschiedlichen Situationen seines Lebens immer wieder an diese Sätze.
Was vielleicht ein bisschen überraschend erscheinen mag, ist, dass Georg selbst seine Angst als einen Teil von sich empfindet, oder es gehört einfach zu ihm. Er sieht das ja gar nicht als so etwas Besonderes oder etwas, was er unbedingt loswerden muss oder möchte.
Nein, er kennt das seit Kinderzeit an, dass es ihm vertraut. Und das ist die einzige Konstante, die im Leben bleibt. Also er glaubt ja daran, dass diese Menschen, die ihn umgeben, nicht bleiben werden, nicht da sind, keine Konstante sind, dass er auf die nicht vertrauen kann. Aber das, was aus ihm selbst kommt, darauf vertraut er. Das kennt er, das kann er einschätzen. Es gibt auch eine Szene, wo ihn die Mutter dann aus Angst vor ihm, aus Angst um ihn, das erste Mal zu einem Kinderarzt mitnimmt, nicht wissend, was sie mit diesem Sohn tun soll, der so anders ist als alle anderen. Und dann sagt sie, er war schon als Baby und als Kind anders und hat mehr geweint und es war seltsam und sie kannte das nicht. Und dann hat er diese seltsame Vorstellung, dass die Angst eigentlich von Geburt an irgendwie in ihm gesessen ist. Und etwas ist, das zu ihm gehört, genau wie Organe und wie Hände und Herz und Nieren, dass die Angst einfach ein Körperteil ist, das zu ihm gehört. Und etwas ist, auf das er vertrauen und bauen kann.
Eine ganz besondere Beziehung hat er zu seinem Vater, der auch psychisch labil war und der ihm auch immer wieder zu verstehen gegeben hat, dass Georg als sein Sohn ihm gut tut und ihm auch immer wieder versichert hat, es geht mir jetzt zwar nicht so besonders, aber es wird wieder besser.
Na, es ist eigentlich eine furchtbare Beziehung, die beiden miteinander haben. Es ist eine schöne Beziehung einerseits, also eine Beziehung, die von Vaterseite und von Sohnseite sehr auf Vertrauen basiert. Also das Vertrauen, das er sonst nicht findet beim Vater, ist es auf eine seltsame Art und Weise da. Und andererseits ist es natürlich eine ganz starke Erpressung. Also sowohl die Mutter als auch der Vater machen klar, du bist der, der diese Familie zusammenhält. Und wenn der Vater eine seiner psychotischen Episoden hat, verschwindet, stundenlang nicht auffindbar ist, kann der Georg als einziger Zugang zu ihm finden und ihn wieder zurückholen und diese Familie zurückholen und wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Und das ist natürlich für ein Kind und für ein Kleinkind, das er damals ist, eine irrsinnige Verantwortung und eine Bürde, die ihm von Mutter und von Vater gleichermaßen aufertragen wird, für diese Familie zu sorgen. Einerseits gibt ihm das eine gewisse Wichtigkeit und einen gewissen Stolz, dass er das kann und dass er die Familie aufrechterhalten kann. Und andererseits, glaube ich, ist das einfach zu viel für diesen kleinen Sohn, für dieses Kind, das er damals ist. Und führt dann eben dazu, dass er das Gefühl hat, die Last, die da ist, die mit einem Familienleben verbunden ist, einfach auf seinen Schultern tragen zu müssen und das alles sich selbst aufbürden muss. Vielleicht führt das auch zurück zu dem, was Sie vorher gesagt haben, mit dem alles auf sich selbst beziehen. Also dass er muss für alles Sorge tragen, bis ins Erwachsenenalter, von Kindheit an.
Eine sehr interessante Szene, wo sich die Angst einmal von einer anderen Seite auch präsentiert, ist der Zeitpunkt, wo der Reaktorunfall in Tschernobyl war, wo dann Georg bemerkt, wie sich die Angst rund um ihn breit macht.
Ja, es wird ihm immer gesagt, du bist anders, du bist seltsam, du hast diese Angst, wir können die nicht nachvollziehen, du bist anders. Und dann passiert plötzlich etwas und passiert ein Riesenunfall. Und plötzlich breitet sich diese Angst aus. Alle können sie nachvollziehen. Er findet plötzlich dieses Gefühl, dass er immer als etwas ausschließlich in ihm Sitzendes und ihn Isolierendes kennengelernt hat, sieht er bei allen Menschen in seiner Umgebung. Und dann beschreibt er es aus seiner Sicht so, dass es ist, wie wenn man plötzlich in ein Wasser steigt, das die gleiche Temperatur hat wie der Körper und es gleicht sich etwas an. Eine Wellenbewegung, die vorher nicht gestimmt hat und plötzlich in Einklang kommt. Und dann gibt es eine kurze Zeitspanne, in der er tatsächlich in Einklang mit dieser Welt lebt. Nicht, weil er seine Angst los wird, sondern weil die Welt seine Angst übernimmt.
Ein interessantes Detail jetzt noch, abgesehen von der Geschichte selbst, von der Geschichte des Georg und der Abhandlung über die Angst, ist die Erzählform, die Sie da einsetzen. Es gibt eben immer wieder Rückblenden auf sein Leben und dazwischen ist es durchbrochen durch Dialoge, wo eigentlich anfangs einmal ziemlich unklar ist, mit wem spricht er da überhaupt. Was haben Sie sich da gedacht dabei?
Ich glaube, die Dialogform kommt so ein bisschen aus meiner Theateraffinität. Also die Grundsituation ist, es sitzen zwei Männer, Georg, der Ich-Erzähler, und eine andere Figur, von der man am Anfang nicht weiß, wer sie ist, auf einer Terrasse, und Georg erzählt aus seinem Leben. Und die einzelnen Kapitel sind wie Szenen, die sich öffnen und wieder schließen, und dann sitzen wieder die zwei und Georg erzählt. Und was daran Spaß gemacht hat, ist, dass ich die Situation der Angst oder der Unsicherheit nicht einfach im Buch lassen wollte, sondern ich wollte sie auf die Leser übertragen. Georg glaubt ja, er kann dem Menschen in seinem Leben nicht vertrauen und den Menschen, die ihn umgeben, nicht vertrauen. Und ich wollte dieses Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen auf das Leseerlebnis übertragen. Also, dass man dieses Buch liest und es diese Dialogstellen gibt und man immer wieder auch nicht weiß, wie sehr kann man diesem Georg vertrauen. Also, er erzählt aus seinem Leben und man glaubt, das ist nachvollziehbar, das ist seine Sicht. Und dann kommt dieser zweite Charakter, diese Figur, und stellt gewisse Dinge in Frage und sagt, es kann so nicht gewesen sein, das stimmt nicht. Und man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht, ist diese Figur ein Therapeut, ist ein Polizist, ist es nur seine Einbildung, mit wem spricht er, wem kann ich vertrauen, kann ich dieser Figur vertrauen, über die ich nichts weiß, kann ich der Figur vertrauen, die mir aus seinem Leben erzählt, aber immer wieder Widersprüche im Erzählen hat. Und dadurch, glaube ich, kommt so ein gewisser Suspense auch in das Leseerlebnis rein, weil man die verschiedenen Puzzleteile, die er auflegt, eigentlich erst am Ende zu einem Bild zusammenfügen kann und dann weiß man, was mit ihm passiert ist. Also man weiß am Ende, was passiert und worauf es hinausläuft, aber das dauert ein bisschen und braucht Zeit, bis sich dieses Bild bildet, und dieses Katz-und-Maus-Spiel führt dann dahin, aber mit Ecken und Kanten und nicht auf geradem Weg.
Es funktioniert auf jeden Fall. Also mich haben Sie ganz gewiss dahinter das Licht geführt.
Sehr gut. Das freut mich.
Und es ist für mich schon noch eine Qualität dieser Geschichte, dass das Ende dann gänzlich anders ist, als man denkt. Nach meinem Gefühl nimmt dieses Buch ein bisschen die Angst vor der Angst, wenn man das so sagen kann.
Das wäre ein schönes Resultat, das daraus hervorgeht.
Was wollten Sie mit dieser Geschichte den Lesern mitgeben?
Ursprünglich begann es damit, dass ich zeigen wollte, dass man Recht hat, Angst vor Menschen zu haben. Und es ist dann aber im Schreibprozess woanders hingegangen und tatsächlich nicht so negativ und so pessimistisch geworden, sondern hat so eine gewisse hoffnungsvolle Note, hoffe ich, dann doch am Ende, dass man nicht ganz weiß, vielleicht ist das, was einem Angst macht, und dieser Unsicherheitsfaktor, mit dem Georg nicht leben kann, dann doch etwas, das auch auszeichnet und das Leben auch spannend und unvorhersehbar macht. Aber ganz, also es kippt weder in die eine noch in die andere Richtung. Also bis zu einem gewissen Grad ist die Angst berechtigt, aber vielleicht muss man die Angst aushalten lernen.
Spannend ist auf jeden Fall die Lektüre. Es hat mitunter auch ein bisschen was von einem Krimi. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jürgen Bauer mit seinem Buch Was wir fürchten, erschienen beim Septime Verlag in Wien. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Literatur. Radio. Literradio. Literradio live von der Leipziger Buchmesse 12. bis 15. März 2015.